NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wie geht es nun weiter mit den Corona-Einschränkungen? Während in vielen Bundesländern geredet und geredet wird, hat Sachsen Nägel mit Köpfen gemacht und die Regeln massiv verschärft. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat ihrerseits einen harten Lockdown gefordert. Das kommentieren wir. In Großbritannien haben heute die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Unser London-Korrespondent schildert gleich seine Eindrücke. Und Sachsen-Anhalt rettet seine Regierung. Koalition und blockiert gleichzeitig den höheren Rundfunkbeitrag. Seit 5 Wochen sind wir in so einer Art Corona-Lockdown-Light und gebracht hat das nichts. Die Infektionszahlen sinken nämlich nicht. Eigentlich wollten Merkel und die Ministerpräsidenten erst im Januar darüber beraten, ob sie vielleicht doch schärfere Maßnahmen beschließen müssten. Es zeichnet sich aber schon seit Tagen ab, dass sie das möglicherweise doch noch vor Weihnachten tun. Wobei die laxen Regelungen an den Feiertagen, die bisher beschlossen worden sind, offenbar nicht zur Debatte stehen. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Am dramatischsten klingt die Lage in Sachsen.
Es geht um nichts anderes als um Leben und Gesundheit.
Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD über die Entscheidung, Sachsen in einen harten Lockdown zu schicken. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt nicht. Sie liegt aktuell bei 319, mehr als doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Und schlimmer, viele Krankenhäuser in Sachsen sind an der Kapazitätsgrenze angekommen. Daher soll beschlossen werden,
dass ab kommendem Montag, ab 14. Dezember, Schulen, Kindergärten, Horte geschlossen werden und dass auch der Einzelhandel bis auf die Bereiche, die dringend notwendig sind, Lebensmittel und die Fragen des Grundbedarfs, geschlossen werden. Das ist aus unserer Sicht notwendig, um hier das Infektionsgeschehen zu brechen.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zählt weitere Einschränkungen auf. Es gilt eine Mund-Nasen-Schutzpflicht im öffentlichen Raum. Auch darf dort kein Alkohol getrunken werden. Wer auf die Straße will, braucht einen triftigen Grund. Sachsen reagiert damit auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen. Auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg haben den Alkoholausschank im Freien verboten. Von Bundeseinheitlichkeit der Maßnahmen ist man nach wie vor weit entfernt. Auch wenn sich einige Ministerpräsidenten wie Tobias Hans aus dem Saarland durchaus dafür erwärmen können.
Wenn sich keiner zu sehr festlegt, jetzt zum Zeitpunkt und Dinge ausschließt, dann bin ich sicher, kann so etwas gelingen. Ich habe den Eindruck, dass aufgrund des aktuellsten Papiers der Leopoldina die Bundesregierung auch in der Lage wäre, nochmal Entscheidungen zu treffen, was etwa finanzielle Entschädigungen angeht. Das wäre natürlich notwendig.
Im Bundestag bei den Haushaltsdebatten bekamen die Länder jedoch ein weiteres Mal Gegenwind, vor allem aus der Unionsfraktion. Dort ist man nach wie vor gereizt über die Ansage der Länder, wenn der Bund mehr Maßnahmen wolle, solle er doch auch dafür bezahlen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat einen harten Lockdown ab Weihnachten über den Jahreswechsel angemahnt. Darauf wies auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einer Regierungserklärung hin.
Die Wissenschaft macht uns die Diagnose, aber die Politik muss eine Therapie bieten. Und das tun wir.
Bayern legt einen 10-Punkte-Plan vor, der ab Mitternacht gilt. Allerdings nicht ansatzweise so hart in das Leben der Menschen eingreift wie der Lockdown in Sachsen. Über die Weihnachtsfeiertage sollen die Kontaktbeschränkungen in Bayern außerdem gelockert werden, allen Beteuerungen zum Ernst der Corona-Lage zum Trotz. Thüringen hingegen lockert die Corona-Einschränkungen genauso wenig wie Berlin. Dort gilt maximal 5 Personen aus maximal 2 Haushalten. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hätte gerne eine bundeseinheitliche Linie.
Natürlich gehört das dann dazu, dass tatsächlich alle, ob mit höheren oder niedrigen Infektionszahlen, auch sagen, wir sind wirklich bereit, bundesweit nochmal einen Weg mitzutragen. Ich bin dazu bereit.
Ob sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor Weihnachten noch einmal zu einem Treffen zusammenschalten, ist nicht sicher. Einige Ministerpräsidenten wollen, andere nicht. Auch hier einmal mehr kein einheitliches Bild.
Aus Berlin war das Barbara Kostolnik. Was die Landesregierung in Dresden jetzt beschlossen hat, das spricht den Experten der Leopoldina wahrscheinlich aus der Seele. Die Fachleute der Nationalen Akademie der Wissenschaften beraten die Bundesregierung in Sachen Corona und sie fordern jetzt, das öffentliche Leben in 2 Schritten herunterzufahren. Ab Montag sollten berufliche und private Kontakte auf das absolute Mindestmaß verringert werden. Schulen, Sport- und Kulturstätten sollten schließen. Und Stufe 2 vom 24. Dezember bis zum 10. Januar sollten dann auch noch die meisten Geschäfte zumachen. Ein guter Plan? Kai Clement kommentiert.
Einen Weihnachts-Lockdown hat sicher niemand auf seinem Wunschzettel. Dennoch kommen die Empfehlungen gleich doppelt zur rechten Zeit. Zum einen, um noch vor Jahresende auf Entscheidungen zu drängen. Zum anderen, um die ohnehin ruhigen Weihnachtstage für einen Corona-Umschwung zu nutzen. Die Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie ist eine Argumentationshilfe für die Politik, freundlich gesagt. Worauf noch warten, wenn die Opferzahlen Ausmaße erreichen, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen? Es braucht gar nicht so viele Erklärungen, es braucht nur eine Grafik. Die Leopoldina hat sie auf ihrer dritten Seite abgedruckt. Zwei Kurven, eine mit den Fallzahlen in Irland, eine für Deutschland. Beide Kurven schwingen sich im März und April zur ersten Welle auf, ab September zur zweiten. Allerdings, die irische ebbt unmittelbar nach dem Höhepunkt wieder ab. Deutschland dagegen bleibt auf einem hohen Plateau. Warum? Irland hatte als erstes EU-Land einen neuen Lockdown angeordnet. Geschäfte schlossen, die Regierung untersagte Treffen in Innenräumen mit anderen Haushalten. Draußen galt in der Freizeit ein Bewegungsradius von nur 5 Kilometern. Das sind massive Eingriffe, aber vor einer Woche begann Irland bereits wieder zu lockern. Lieber hart und kurz als Monate mit angezogener Handbremse, so nennt das der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Und so empfiehlt es jetzt auch die Nationale Wissenschaftsakademie. Die Leopoldina nimmt ein Gegenargument vorweg. Harter Lockdown gleich großer wirtschaftlicher Schaden. Sie hält dagegen, Verschärfungen seien wirtschaftlich sogar sinnvoll. Zwar stiegen Verluste, dafür sei das Ende schneller absehbar. Nur eines traut sich auch die Leopoldina nicht, einen Lockdown schon ab kommender Woche zu empfehlen. Das Weihnachtsgeschäft, so scheint es, hat dann doch Vorrang. Einerseits verständlich, andererseits nicht schlüssig, wenn man an das Infektionsrisiko des Innenstadtrummels denkt. Dass es anders geht, hat heute Sachsen entschieden, das angesichts drastischer Zahlen schon ab kommender Woche viele Geschäfte schließt. Die Leopoldina verspricht sich offenbar mehr Rückhalt für die Maßnahmen zum Jahreswechsel, der ohnehin eine Zeit der Entschleunigung ist. Wenn es noch Druck, Anstoß und Argumente brauchte, jetzt gibt es sie. Über 30 Wissenschaftlerinnen und Experten, und zwar nicht nur der Virologe Drosten, sondern auch Wirtschaftsforscher, Juristen, Pädagogen sagen handeln, und zwar jetzt.
Die Leopoldina fordert einen harten Lockdown. Kai Clement kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Großbritannien haben heute die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen, natürlich begleitet von einem ziemlichen Medienrummel. Unser Korrespondent Thomas Spickhofen in London hat sich das angeschaut und ich habe ihn gefragt, ob es denn sowas gab wie einen Pionier, also den Ersten, der sich hat impfen lassen.
Ja, der Pionier ist eine Pionierin und heißt Margaret Keenan, 90 Jahre alt. Sie ist die Erste, die den Impfstoff von BioNTech/Pfizer gespritzt bekommen hat. Heute Morgen gegen 6:30 Ortszeit in der Uniklinik von Coventry, das liegt in den Midlands, also mitten in Großbritannien, mitten in England. Spritze ging in den linken Oberarm und nach ein paar Sekunden war dann auch alles vorbei. Ja, ein bisschen Medienrummel gab es drumherum. Sie sagte dann aber später, ich war überhaupt nicht nervös. Und in dem Moment, in dem die halbe Welt auf sie blickte, trug sie einen blauen Christmas-Jumper, einen Weihnachtspullover mit Pinguinmotiv und darüber dann eine bescheidene graue Wolljacke und meinte dann am Ende, jetzt muss ich mich mal ausruhen. Dann geht's wieder nach Hause, Kräfte sammeln, denn klar, nächste Woche wird sie schon 91.
Wow. Wie sind diese Impfungen organisiert? Kann einfach jede und jeder da in die Arztpraxis gehen dafür?
Nein, die Regierung hat eine klare Reihenfolge festgelegt, die sich im Wesentlichen an den Altersgruppen orientiert. Da stehen jetzt erstmal die über 80-Jährigen ganz oben auf der Liste. Das sind die, die am meisten gefährdet sind. Und ebenfalls ganz oben stehen die, die besonders viel mit diesen Menschen zu tun haben. Also vor allem Pflegekräfte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, im NHS, in den Krankenhäusern. Auch die sind in der ersten Runde dabei. Die ersten Ausgabestellen sind dann auch nur mehrere Dutzend große Krankenhäuser, also nichts mit Arztpraxis. Weil das Serum muss ja bei minus 70 Grad transportiert und gelagert werden. Das geht im Moment nur bei diesen großen Krankenhäusern. Der NHS, der britische Gesundheitsdienst, wird nun zu jedem einzelnen der Kandidaten, die in der ersten Runde die Spritze bekommen, Kontakt aufnehmen und ihm oder ihr einen Termin geben, damit es eben auch kein unnötiges Schlangestehen oder einen unkontrollierten Ansturm auf Praxen oder Krankenhäuser gibt.
Wie viele Impfdosen hat denn Großbritannien überhaupt gekauft? Also in anderen Worten, wie viele Menschen lassen sich schützen damit?
Also 800.000 Dosen stehen den Briten jetzt erstmal zur Verfügung. Das reicht für 400.000 Menschen, denn man braucht ja eine zweite Dosis nach 3 Wochen. Dann muss man noch mal eine Woche warten, bis es dann wirklich eine Immunität gibt. Das heißt, die jetzt am 8. Dezember diese erste Dosis erhalten haben, werden dann Anfang Januar tatsächlich immun sein können. Nächste Woche wird hier schon die nächste Lieferung erwartet aus Belgien. Dort wird das Serum ja produziert und insgesamt haben die Briten 40 Millionen Dosen von diesem Stoff bestellt. Das würde für 20 Millionen Menschen reichen. Nur zum Vergleich, die EU hat 200 Millionen Dosen bestellt. Hier setzt man aber übrigens besonders große Hoffnung auf das Produkt aus Oxford, auf den Impfstoff von AstraZeneca. Der hat sich zwar in den Studien als nicht ganz so wirksam erwiesen, aber er ist sehr viel leichter zu lagern und zu transportieren, nämlich bei Kühlschranktemperaturen. Und da sagt die britische Regierung, das können wir ja viel besser ins Land, eben zu den Arztpraxen, zu den zukünftigen Impfzentren bringen. Und da hat sie dann gleich mal 100 Millionen Dosen geordert.
Nun leben 66 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich. Das reicht dann ja noch nicht ganz. Wie ist die Zukunftsperspektive für die Impfungen?
Also die britische Regierung hofft, dass sie spätestens Ostern schon einen Lichtblick sieht, was das allgemeine gesellschaftliche Leben angeht und vielleicht im Sommer tatsächlich zurückkehren kann zu einer Art von Normalität. Sie sieht da den Mix vor allem der verschiedenen Seren, die ja teilweise noch im Genehmigungsprozess sind. Der BioNTech-Pfizer-Stoff ist jetzt als erster genehmigt worden. Aber summa summarum hat man mehrere 100 Millionen Dosen bei den verschiedenen Herstellern geordert, in der Hoffnung, dass man dann spätestens in einem halben Jahr, also Sommer nächsten Jahres, tatsächlich sagen kann, diese Gesellschaft ist erstmal durchgeimpft, wobei man nicht genau weiß, wie lange diese Immunität dann ja halten wird.
In Großbritannien haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Thomas Spickhofen war das aus London. Das ist ja auch so eine Folge der Corona-Krise. Der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr wird eine riesige Summe an neuen Krediten umfassen. 180 Milliarden Euro will die Bundesregierung neu aufnehmen, um die Auswirkungen der Pandemie abfedern zu können. Jetzt hat die entscheidende Haushaltswoche im Bundestag begonnen, in der dieses Paket beschlossen werden wird. Und die Fronten liegen dabei seit langem fest. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Die Kritik der Opposition war ziemlich klar. Zu viele Schulden, zu viel Geld für Firmen, zu wenig für Arme, zu wenig für Solo-Selbstständige und generell für sozial Schwache. So kritisierten besonders Grüne und Linke den Bundeshaushalt 2021. Die FDP fragt, warum die versprochenen Wirtschaftshilfen nicht ankommen und warum die Software zur Verteilung dafür noch nicht fertig sei. Peter Böhringer von der AfD sieht schon schwarz fürs nächste Jahr.
2021 wird das Jahr der massiven Auswirkungen des Lockdowns. Zehntausende Insolvenzen werden kommen. Die massenhafte Kurzarbeit wird in millionenfacher Arbeitslosigkeit münden. Bei Familienbetrieben und Mittelständern wird derzeit vielfach die Lebensleistung von Generationen vernichtet.
Olaf Scholz verteidigte seine Politik und berief sich auf gute Noten, auch aus dem Ausland. Europäische Zentralbank, Wirtschaftsinstitute, EU und OECD, die müsse man nur mal fragen.
Dann sagen sie, das ist der Goldstandard, so muss man das machen, wenn man eine so große Krise bekämpfen will. Und wir haben diesen Weg eingeschlagen und werden ihn noch fortführen.
Scholz wehrte sich auch gegen den Vorwurf, die Bundesregierung sorge lediglich dafür, dass die Wirtschaft so weiterlaufen könne wie vor Corona und verwies auf Investitionen in Richtung Fortschritt.
Wir müssen dafür sorgen, dass das hinhaut mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und den Stromnetzen, die dazugehören, damit wir eine CO2-neutrale Wirtschaft haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass es klappt mit technologischem und digitalem Fortschritt, damit in Deutschland in 10, 20 und 30 Jahren noch Unternehmen und Arbeitsplätze existieren, die auf Weltniveau mitspielen. Alles das wird mit diesen Haushalten auch auf den Weg gebracht.
Das mag ja sein, räumte Sven Christian Kindler von den Grünen ein. Und die hohen Schulden seien ja auch sinnvoll eingesetzt gegen einen Absturz der Wirtschaft. Aber die Kaltherzigkeit der Regierung gegen die Armen der Gesellschaft, wie etwa Hartz-IV-Empfänger, sei dabei nicht hinnehmbar.
Es fehlt auch in diesem Haushalt ein befristeter Krisenaufschlag für ALG-II-Empfängerinnen, für Erwachsene und für Kinder. Das haben wir konkret im Haushaltsausschuss beantragt. Konkret haben es Union und SPD abgelehnt. Ich halte diese Entscheidung für falsch. Ich halte sie für unsozial und kaltherzig. Diese Koalition lässt gerade die Ärmsten der Armen in dieser Krise im Stich. Und deswegen hat dieser Haushalt leider eine soziale Schieflage.
Zwei Hauptfragen der Debatte. Wie viel Schulden sind noch in Ordnung und wie und wann zahlen wir sie zurück? Gesine Lötsch von der Linken hat zwei Antworten darauf. Eine Vermögensabgabe soll her für die reichsten 0,7% der Bevölkerung und Investitionen in Bildung und Umwelt müssten sein, auch mit Schulden.
Sie wollen nach der Bundestagswahl wieder die Schuldenbremse einführen. Meine Damen und Herren, die Schuldenbremse ist unsinnig, sie ist ökonomischer Selbstmord, sie ist ein Zukunftskiller, sie gehört endlich abgeschafft.
Das sieht Eckhard Rehberg von der CDU anders. Niemand solle den Eindruck erwecken, der Staat könne grenzenlos Geld ausgeben.
Was wäre, wenn wir die Schuldenbremse nicht hätten? Was wäre, wenn wir nicht tilgen müssten? Ich glaube, der eine oder die andere würden in ganz anderen Dimensionen hier debattieren. Deswegen ist die Schuldenbremse aus unserer Sicht, aus Unionssicht, gut und richtig.
Bis zur Abstimmung über den Haushalt am Freitag kommen die einzelnen Ressorts an die Reihe. Höhepunkt ist traditionell die Generaldebatte um den Etat des Kanzleramts. Das steht für morgen auf der Tagesordnung mit einem Auftritt von Angela Merkel.
Sachsen-Anhalts Regierung hat den Stecker gezogen, wenn man so will, und einen wochenlangen Streit beendet über den Gesetzentwurf für einen höheren Rundfunkbeitrag. Der Landtag wird nämlich über diesen Gesetzentwurf einfach überhaupt nicht abstimmen. Das hat den Streit jetzt beendet, der die Koalition aus CDU, SPD und Grünen fast entzweit hätte. Damit blockiert Sachsen-Anhalt allerdings auch gleich bundesweit die Anhebung der Rundfunkgebühr. Aus Magdeburg, Stefan Schulz.
Damit das Regierungsbündnis bestehend aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt nicht auseinanderbricht, hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Er hat die Vorlage des Staatsvertrages, die eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent vorsieht, aus dem parlamentarischen Verfahren herausgenommen. Dadurch verhindert er, dass die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD im Landtag gegen den Vertrag stimmen kann. Haseloff begründete seine Entscheidung so.
Diese Koalition hat sich als Koalition der Mitte gebildet. Das Zweite war, dass es für mich auch persönlich als Ministerpräsident, der ja von drei Koalitionspartnern gewählt wurde im Landtag, immer feststand, dass es keinerlei Zusammenarbeit, Kooperation, selbst indirekte Entscheidungsprozesse mit der AfD geben darf. Dass wenn denn der aussichtslose Gesetzgebungsprozess bis in den Landtag geführt worden wäre, in der Phase der schlimmsten Krise der Bundesrepublik und auch des Landes Sachsen-Anhalt seit 1990 im Sinne der Pandemiesituation, die Gefährdung der Institution der Landesregierung und ihrer Arbeitsfähigkeit so eine große Gefahr gewesen wäre, dass das für mich auch als Ministerpräsident nicht verantwortbar gewesen wäre.
Die SPD und auch die Grünen hatten mit einem Ende der Koalition gedroht, sollte die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages stimmen. Dieser Konflikt konnte vom Ministerpräsidenten gelöst werden, wenngleich Cornelia Lüdemann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, betont, dass Sachsen-Anhalt medienpolitisch einen schwarzen Tag erlebt.
Normalerweise, in normalen Zeiten, wäre das der Punkt, wo man sagt, also in dieser Koalition können wir nicht mehr arbeiten. Und jetzt gerade in der Pandemie hier von der Fahne zu gehen, das finde ich, können jetzt wir Grüne nicht machen. Und das ist die Linie, mit der ich in unsere Landesgremien gehen werde. Das ist sonst nicht mein übliches Wording, aber tatsächlich aus staatspolitischer Verantwortung jetzt den Menschen in diesem Land zu zeigen, es gibt eine stabile Regierung, die alles dafür tun wird, dass die Pandemielage eingedämmt wird.
Markus Kurze, der medienpolitische Sprecher der CDU, geht davon aus, dass der seit Wochen andauernde Streit in der Kenia-Koalition nun beigelegt ist. Den entscheidenden Beitrag dazu habe der Ministerpräsident geleistet.
Wir nehmen das halt mit Respekt zur Kenntnis, bedanken uns auch bei unseren Koalitionspartnern, dass sie auch bis zum Ende verantwortungsvoll mit dieser Thematik umgegangen sind. Denn auch ihnen wird sicherlich nicht verschlossen geblieben sein, dass die Menschen in der Corona-Krise vieles bewegt. Und eine Beitragserhöhung, glaube ich, trägt nicht dazu bei, dass wir in der Gesellschaft zusammenhalten. Und das ist unser Ziel.
Die AfD als stärkste Oppositionspartei in Sachsen-Anhalt verbucht die gestoppte Erhöhung des Rundfunkbeitrages als Erfolg für ihre eigene Arbeit. Der Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner kritisiert jedoch, dass über den Rundfunkstaatsvertrag nun nicht mehr im Landtag abgestimmt wird.
Wir sehen das schon bedenklich. Also hier ist das Parlament wieder nicht mit dazu berufen worden. Hier wurde im Vorfeld eine Entscheidung getroffen und die sehen wir schon sehr kritisch.
Stefan Gebhardt, der Landesvorsitzende der Linkspartei, rät dem Ministerpräsidenten sogar, die Vertrauensfrage zu stellen.
Wenn ein Ministerpräsident
Ministerpräsident verhandelt einen Staatsvertrag, bringt ihn in den Landtag ein. Die Fraktionsvorsitzenden seiner Koalition erklären ihm, es gibt dafür innerhalb der Koalition keine Mehrheit. Er kämpft gar nicht für eine Mehrheit zu dem, was er verhandelt und eingebracht hat. Ich habe noch nie so einen solchen schwachen Ministerpräsidenten erlebt. Er zieht dann seine eigene Vorlage zurück. Das ist an Absurdität gar nicht zu überbieten.
Mit seiner Entscheidung stoppt Ministerpräsident Haseloff als einziger Ministerpräsident in Deutschland die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Gleichzeitig rettet er damit seine Kenia-Koalition.
Aus Magdeburg war da Stefan Schulz. Also, die Regierung in Sachsen-Anhalt ist fürs Erste gerettet. CDU, SPD und Grüne können gemeinsam fürs Erste weiter regieren. Aber damit ist ja nun auch der neue Rundfunkstaatsvertrag gekippt, also die Erhöhung der Rundfunkgebühren, denn die müssen die Bundesländer einstimmig verabschieden. Daniel Buß aus unserer Medienredaktion. Es geht um 86 Cent mehr im Monat. Wie wichtig sind diese 86 Cent eigentlich für die öffentlich-rechtlichen Sender?
Naja, man muss sich vorstellen, dass der Rundfunkbeitrag dann 11 Jahre nicht erhöht wurde, wenn die 86 Cent Erhöhung nicht kommt. Und bei der Umstellung damals von der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag ist mehr Geld in die Kassen der Sender des Beitragsservice eingeflossen. Da wurden Rücklagen gebildet und auf die konnten die Sender in den vergangenen Jahren schon zurückgreifen. Die sind aber jetzt in diesem Jahr aufgebraucht. Das heißt, die Sender brauchen, wenn sie all das, was die Politik ja von ihnen erwartet und in Staatsverträgen bestellt hat, nämlich die konkreten Sender und Plattformen, die sie betreiben, auch weiter so bespielen wollen, dann brauchen die Sender ab nächstem Jahr tatsächlich mehr Geld.
Gibt es denn keinen Mittelweg? Also hätte Sachsen-Anhalt anders entscheiden können? Ich sag mal so, statt 86 Cent kriegen die Sender 40 Cent mehr?
Ja, da sagen Medienrechtler, das ist kein Bazar. Also das Verfahren ist ja sehr klar festgelegt, dass erst die Politik sagt, was wollen sie von den Sendern? Das ist der Auftrag, der eben genannte. Dann sagen die Sender, was sie glauben, wie viel Geld sie dafür ausgeben müssen. Das geben sie an eine unabhängige Kommission, die sogenannte KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Da sitzen Rechnungsprüfer und Medienexperten drin, eine staatsferne Einrichtung. Die rechnet alles durch und macht auch Abschläge bei den Sendern, wenn das nicht sparsam genug ist, was die Sender machen, und schlägt dann nach all diesen Berechnungen in einem etwa 400-seitigen Bericht am Ende eine Zahl vor, und das sind die 18,36 Euro pro Monat und Haushalt. Und das Verfahren der Länder ist eigentlich nur, die Sache abzusegnen. Und genau da liegt auch das Problem in diesem Streit. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat nämlich heute auf einer Pressekonferenz auch gesagt, das ist eigentlich eine groteske Situation, dass Länder das vorgelegt bekommen, aber eigentlich nicht Nein sagen dürfen.
Jetzt haben ja einige Sender angekündigt, sich juristisch wehren zu wollen. Was soll das denn konkret sein?
Das ist der Gang nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht, das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder geurteilt hat, den Sendern steht eine sogenannte bedarfsgerechte Finanzierung vor, um den Auftrag erfüllen zu können. Und das Verfassungsgericht hat ja auch immer gesagt, die Länder dürfen nur in wahnsinnigen Ausnahmefällen, wenn der Beitrag überhaupt nicht wirtschaftlich zumutbar ist der Bevölkerung, das auch ablehnen. Das ist allerdings eine gewisse Unbekannte, denn die CDU argumentiert und Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt argumentiert mit dem Corona-Effekt, der ja tatsächlich auch eine Belastung für die Wirtschaft und für die Bürger ist. Und dann ist noch völlig offen, ob Karlsruhe monatelang prüfen würde oder ob es vielleicht ein Eilverfahren gibt, eine einstweilige Anordnung, dass der Rundfunkbeitrag erstmal zum 1. Januar wie geplant erhöht wird. Da gibt es eine Wahrscheinlichkeit, weil das Verfassungsgericht dieses Verfahren immer wieder klar durchgeurteilt hat und dieser Finanzkommission KEF mit ihrer Empfehlung für 86 Cent mehr jetzt einen extrem hohen Stellenwert eingeräumt hat. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Rundfunkbeitrag, obwohl Sachsen-Anhalt das Verfahren jetzt gestoppt hat, doch zum 1. Januar steigt.
Einschätzung von unserem medienpolitischen Experten Daniel Buß im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Stichwort Brexit-Verhandlungen. Der britische Premier Boris Johnson wird persönlich nach Brüssel reisen, um vielleicht doch noch das Ruder herumzureißen bei den verfahrenen Gesprächen über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU. Bloß von einem Durchbruch ist immer noch nichts zu sehen. Aus London, Imke Köhler.
Optimismus ist bei Boris Johnson Programm. Und so gibt er sich auch vor seinem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuversichtlich. Das Gespräch, das in den kommenden Tagen in Brüssel stattfinden soll, dürfte eine der letzten Möglichkeiten, wenn nicht die letzte sein, um noch einen Durchbruch in den Verhandlungen zu erzielen.
Ich bin immer hoffnungsvoll. Ja, ich bin sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Lage im Moment sehr knifflig ist. Unsere Freunde müssen verstehen, dass Großbritannien die EU verlassen hat, um demokratische Kontrolle darüber auszuüben, wie wir die Dinge tun.
Während die britischen Wirtschaftsvertreter immer lauter nach einem Deal rufen und immer detaillierter ihre Sorgen in die Öffentlichkeit tragen, will Johnson den Brexit als Chance verstanden wissen.
Die Leute müssen begreifen, dass das eine große, große Gelegenheit für dieses Land ist, in jeder Hinsicht. Wir werden in der Lage sein, Dinge anders zu machen und viele Dinge besser zu machen.
Und dann verspricht Johnson nicht zum ersten Mal blühende Landschaften.
Wir werden mächtig prosperieren, wie ich schon immer gesagt habe, egal wie die Verhandlungen ausgehen. Und wenn wir am Ende eine Australien-Lösung bekommen, ist das auch gut.
Das Australien-Modell steht dafür, dass es keinen Deal gibt. Es klingt nur netter, von Australien zu sprechen. Der Labour-Abgeordnete Hilary Benn, der im Unterhaus dem Ausschuss für die künftigen Beziehungen mit der EU vorsitzt, hat auf die Euphemismen keine Lust mehr.
Johnson könnte auch von einer Art Somalia-Abkommen oder Afghanistan-Abkommen sprechen. Denn Australien hat kein Handelsabkommen mit der EU. Es versucht gerade eins auszuhandeln. Wir hatten so viele Unternehmer vor unserem Ausschuss, um sie nach den Konsequenzen eines No-Deals zu befragen. Und sie haben fast einhellig gesagt, dass ein No-Deal schlecht wäre und man ihn verhindern müsse.
Johnsons Optimismus könne nicht verhindern, dass die Autohersteller bei einem No-Deal Zölle von 10% zahlen müssten, so Ben. Er könne sich einfach nicht vorstellen, dass ein Premierminister wissentlich eine Entscheidung treffen würde, die so schwerwiegende Konsequenzen habe und das angesichts einer Wirtschaft, die durch die Corona-Pandemie ohnehin schwer getroffen sei. An anderer Stelle hat es inzwischen allerdings eine positive Entscheidung gegeben. Denn Downing Street wird die umstrittenen Klauseln aus dem Binnenmarktgesetz streichen. Die Klauseln, die Nordirland betreffen und potenziell den Frieden dort hätten gefährden können, waren international scharf kritisiert worden. Nun hat die britische Regierung mit der EU aber eine Grundsatzeinigung erzielt, die offenbar weitgehend das bietet, was die britische Regierung will: einen ungehinderten Warenhandel im Vereinigten Königreich. Der Vereinbarung zufolge soll es für Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen von Großbritannien nach Nordirland möglichst wenige Kontrollen geben.
Man glaubt es kaum. Im Jahr 2020, nach Jahrzehnten des geeinten Europas, ist es nur schwer möglich, mit Nachtzügen gut durch dieses Europa zu fahren. Stattdessen wird in der Regel geflogen. Jetzt aber haben mehrere EU-Länder eine Absichtserklärung unterzeichnet, bald wieder gemeinsame Nachtzüge einzurichten. Aus Berlin, Martin Bohne.
Mit der Bahn besser durch Europa. Das hat sich der Bundesverkehrsminister für die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Ziel gesetzt. Und nun konnte Andreas Scheuer auch einen ersten Erfolg präsentieren.
Ich freue mich, dass wir jetzt ein Beispiel haben, wie wir binnen weniger Monate zu ganz konkreten Ergebnissen kommen. Das ist Politik.
In Mitteleuropa soll es eine Renaissance der Nachtzüge geben. Die Deutsche Bahn will zusammen mit den staatlichen Bahngesellschaften der Nachbarländer Österreich, Schweiz und Frankreich 4 grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen auf die Schiene setzen. Die ersten 9 Nightjet-Linien sollen ab Dezember 2021 Wien mit Paris sowie Zürich mit Amsterdam verbinden. Bis 2024 sollen die Strecken Berlin-Paris und Zürich-Barcelona folgen. Dann werden 13 europäische Metropolen über Nacht erreichbar sein.
Die neuen Angebote der Unternehmen starten Ende des kommenden Jahres. Wir können uns hier hoffnungsvoll auf die goldene Nach-Corona-Ära im europäischen Schienenverkehr freuen.
Nachtzüge gelten als besonders klimafreundlich und so sieht der Bundesverkehrsminister die Pläne als einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
Mit solchen attraktiven Angeboten können wir noch und umweltfreundlicher in Europa unterwegs sein. Das ist aktiver Klimaschutz, das ist ein wirksamer Beitrag zur CO2-Reduktion. Bahnfahren kann in Europa zu einer überzeugenden Alternative für andere Verkehrsträger werden.
Der deutsche Bahnchef Richard Lutz zeigte sich überzeugt, dass das Nachtzugangebot voll im Trend liege.
Das sind gute Nachrichten für unsere Kundinnen und Kunden, bei denen Reisen über Nacht immer beliebter wird. Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr kann der Nachtzug sein Potenzial immer mehr ausspielen als überaus grüne und auch stressfreie Alternative zu Flugzeug und Auto.
Für die Deutsche Bahn ist das durchaus eine Kehrtwende. 2016 hatte sie mangels Kundeninteresse ihr Nachtzugnetz an die Österreichische Bahn verkauft. Die ÖBB hat seitdem ihre Marke Nightjet zielstrebig ausgebaut. Die Nachtzugkooperation der vier Bahngesellschaften ist zugleich ein erster Schritt auf dem Weg zu einem neuen europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz, dem Trans-Europa-Express TEE. Andreas Scheuer hatte diese Vision im September seinen europäischen Amtskollegen präsentiert. Am Ende des Jahrzehnts sollen 8 jeweils mehrere tausend Kilometer lange TEE-Korridore weite Teile Europas miteinander verbinden.
Also das ist doch eine schöne Aussicht für Nach-Corona-Reisen mit dem Nachtzug quer durch Europa. Und das war das Echo des Tages. Ich lege Ihnen noch unseren Podcast ans Herz. Den finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.